Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Dr. Ina Walter-Göbel zu Gast. Sie ist Gynäkologin, Sexualmedizinerin und Psychotherapeutin. Sie hat lange mit einer Kollegin als Inhaberin ein Kinderwunschzentrum geleitet. Dabei hat sie viele Menschen behandelt, die schwanger geworden sind, manche aber auch nicht. Und das macht es für die Betroffenen schwer, während der Kinderwunschzeit das Schöne im Leben zu sehen. Deswegen spreche ich mit ihr heute über die Möglichkeiten, die Kinderwunschzeit positiv zu gestalten. Liebe Ina, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Sally, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja super, dann wie immer geht's direkt mit einer richtigen Frage los. In der Kinderwunschzeit ist es ja so, dass Menschen immer wieder schlechte Nachrichten verkraften müssen. Wenn sie irgendwann ins Kinderwunschzentrum kommen, haben sie ja schon eine Zeit hinter sich, wo die erwünschte Schwangerschaft zu Hause nicht eingetreten ist. Wie kann man denn in so einer Zeit trotzdem dankbar sein, auch wenn man nicht weiß, was die Zukunft bringt?
Dankbarkeit zu finden und zu kultivieren ist, auch wenn sich gegebenenfalls der Kinderwunsch nicht erfüllen lässt, sicherlich eine große Herausforderung. Aber zum anderen kann es auch zu einer heilenden Praxis werden. Und das macht Mut, wie ich finde, weil ich es üben kann. Mhm. Mir fallen da so ein paar Strategien ein, um Dankbarkeit vielleicht in schwierigen Situationen zu entwickeln. Das ist zum Beispiel, dass ich den Fokus auf das Hier und Jetzt lenke. Also auf den Moment, auf meine kleinen alltäglichen Freuden, die ich vielleicht wahrnehmen kann. Das kann zum Beispiel der Morning Coffee in der Sonne auf dem Balkon oder im Garten sein. Das kann ein dichtes Miteinander und Gespräch mit meiner Freundin sein. Und ich hatte jetzt gerade am Samstag so ein bisschen den Doppelwopper Dankbarkeit. Da saß ich mit einer Freundin eng beieinander und wir hatten ein schönes Gespräch und saßen in der Natur und plötzlich hatten wir da eine große Familie Glühwürmchen an uns vorbei flattern. Und das war ein total schöner Moment zum Beispiel.
Und was mache ich denn, wenn ich mit meinem Kaffee auf dem Balkon sitze und ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich denke, heute ist Tag so und so viel im Zyklus, oder ich denke, oh, meine Schwester ist schwanger und ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll. Was mache ich dann?
Dann würde ich sagen, dass es gut ist, dieses Gefühl einfach erst einmal zuzulassen, dass ich da das Gefühl von vielleicht Traurigkeit oder das Gefühl von Hilflosigkeit in mir aufkommen lasse und dem einfach Raum gebe und es willkommen heiße. So komisch das klingt, wenn dieses Gefühl Raum bekommt, dann kann ich es auch irgendwann integrieren.
Das heißt dann sowas wie, ich versuche zu spüren, wie heißt das Gefühl vielleicht, und dann zu sagen, ich bin traurig, das tut weh. Und dann zu versuchen zu sagen, und hier ist mein super toller Kaffee und mein wunderschöner Balkon, auf dem ich Pflanzen, du hast gesagt, kultivieren. Das hat mich ein bisschen an Garten erinnert, ne? Also, und bei Garten denke ich auch schon an viel Arbeit, ne?
Ja, das ist doch Arbeit. Das ist eine wirkliche Übepraxis.
Ne? Ja. Und wenn uns jetzt Menschen zuhören, die denken, oh, die Kinderwunschzeit ist schon so mit so vielen Aufgaben beladen, noch eine Aufgabe. Wie könnten wir die ermutigen, sich da dran zu trauen?
Ich denke, es ist wichtig, an der Stelle auch erst einmal so auch auf sich selbst zu gucken, also mein Selbstmitgefühl für mich zu entwickeln. Ich bin mit allem und wie und wo ich gerade bin genau richtig. Also be where you are. Ja. Und es ist gut, da sich alle Gefühle auch in schwierigen Zeiten zu erlauben. Also wir hatten das ja gerade schon, Traurigkeit, auch sicherlich manchmal Wut, Frust, Neid. Es ist schon auch schwer, das auszuhalten. Aber manchmal gelingt es mir vielleicht auch, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen. Also einmal um dieses Gefühl von, es klappt alles nicht, nochmal vielleicht drum rumzulaufen, um dieses Problem, und nochmal eine andere Perspektive darauf zu nehmen und zu sagen, hey, was könnte es denn für Aspekte in meinem Leben geben, die positiv sind? Und das können meine Beziehungen sein, das kann mein Beruf sein, der mir Freude bereitet, meine Hobbys oder auch andere Aktivitäten. Und ich finde es auch ganz wichtig, so meine eigenen Stärken auch zu sehen und vielleicht auch ab und an zu würdigen, weil das verstärkt auch mein positives Selbstbild. Das sind alles so kleine Dinge, die mir, wenn ich sie täglich vielleicht immer mal wieder so in den Fokus nehme, also ich, das geht natürlich auch nicht, ich muss jetzt mal selbst Mitgefühl finden, nee. Das geht eben auch nicht, sondern dass ich solche Dinge einfach ja zu mir einlade, ja, und mir nochmal solche Dinge bewusst mache, was gibt es eigentlich auch ganz schön viel Gutes in meinem Leben oder auch was habe ich eigentlich auch für Qualitäten?
Ja, und Menschen, die uns jetzt zuhören, die denken, ich habe nichts, ich kann nichts. Da gehe ich nochmal auf das Bild von dem Garten zurück. Wenn das halt alles mit Unkraut überwuchert ist, weil man sich länger nicht drum gekümmert hat, weil man halt abgelenkt war, vielleicht von den Aufgaben der Kinderwunschzeit oder anderen Dingen, die gebrannt haben im Leben, dann ist es so, dann sieht man erstmal nichts. Dann muss man da erstmal das ganze Unkraut weghaken und sich Zeit nehmen. Und mit Unkraut weghaken meine ich nicht, alle Baustellen im Leben fertig bekommen und dann kann man sich dem zuwenden, sondern sagen, okay, stopp, wenn ich über mich nachdenke und denke, ich bin Sally, was kann ich gut? Und meine Antwort ist, ich kann nichts und mein Leben sind nur Probleme, dann muss eigentlich als nächstes der Impuls kommen, hoppla, da ist ganz schön viel Unkraut gewachsen. Das kann nicht sein.
Nee, das kann auch nicht sein. Das ist so dieser Mindset, ne? Also wenn ich so auf diese Dinge gucke, die ich kann das alles gar nicht. Anstelle vielleicht auch mal so auch wieder da zu gucken, ja, was kann ich eigentlich? Also da wird es sicherlich einiges geben.
Und was ist der Grund dafür, dass das manchen Menschen vielleicht ein bisschen natürlicher, leichter fällt und anderen schwerer?
Das liegt, denke ich, an mehreren Faktoren. Also einmal, wie ich das gerade schon gesagt habe, der Mindset, wie gucke ich auf mein Leben? Gucke ich pessimistisch oder optimistisch auf mein Leben? Wenn ich eine optimistische Grundhaltung habe, dann kann ich in schwierigen Situationen eher das Positive sehen. Und wenn ich eher eine pessimistische Haltung habe, dann fokussiere ich mich hingegen eher auf die Probleme oder auf die negativen Aspekte. Erziehung ist auch ein großes Thema, ne? Was habe ich für elterliche Vorbilder erlebt? Wie bin ich groß geworden? Waren meine Eltern positiv und lösungsorientiert? Haben die Herausforderungen als Chance angenommen? Das vermittelt oft Kindern ja auch so ähnliche Denkweisen. Und bin ich auch mit Ermutigung und Lob groß geworden? Bin ich für meine Bemühungen und Fortschritte gelobt worden? Und das fördert ja auch diese positive Selbstwahrnehmung bei einem Kind.
Ja, und da ist ja ganz wichtig, sich mal zu fragen, wurde ich nur gelobt für positive Leistungsergebnisse? Also zum Beispiel, ich habe im Vokabeltest die 2 geschafft oder wurde ich auch gelobt für, Mensch, du hast so toll geübt, es tut mir leid, dass es nur eine 4 ist?
Das finde ich auch, also dass man den Weg beim Gehen auch tatsächlich als Eltern wahrnimmt. Das ist sicherlich eine wichtige Erfahrung, weil das verbirgt ja auch dahinter, dass jetzt eine 4 ist ja nicht schlimm, aber vielleicht empfindet das Kind es als ein Misserfolg. Und da ist es auch wichtig, dass die Eltern da Mut machen oder damit ja auch den Kindern beibringen, mit Rückschlägen umzugehen. Ja, weiter geht's. Also auch eine mutige Aufforderung dann an die Kinder bringen. Und das führt ja auch hinterher dazu, dass ich aus diesen Erfahrungen Positives schöpfen kann. Und das prägt ja auch sicherlich die Sichtweise auf mein Leben.
Ja. Und warum funktioniert es nicht so gut, wenn Leute sich sowas sagen wie, ich sollte jetzt mal dankbar sein, ich habe doch eine schöne Wohnung, ich habe doch eine tolle Partnerschaft, ich muss doch jetzt mal zufrieden sein.
Ja, du sagtest das hier gerade ja auch schon mit dieser Geste, so ich sollte dankbar sein, ich sollte dankbar sein. Das ist sicherlich hilfreich als ersten Schritt zu sehen. Und das reicht aber wahrscheinlich nicht aus, um eine tiefgreifende oder nachhaltige Veränderung in der Perspektive zu bewirken. Und ich habe mich selber gefragt, wie formuliere ich das denn für mich? Ich sollte, übt schon für mich total viel Druck aus. Also da sinke ich schon irgendwie im Sessel ein. Und da ist für mich, also ich sollte, müssen, die Möglichkeit zu scheitern, das ist alles da irgendwie für mich in diesem Begriff mit drin. Und ich habe mal überlegt, wie würde ich es für mich persönlich formulieren? Und da ist es eher so vielleicht, wie möge ich dankbar sein? Also eine Einladung an mich selbst zu richten. Und das ermöglicht mir vielleicht auch mehr ein authentisches Gefühl von Dankbarkeit zu empfinden. Aber da wird jeder so seinen eigenen Satz finden. Und wenn es eben ohne Wirkung bleibt, also wenn sich gar nichts in mir tut, dann ist das auch in Ordnung. Das hatten wir ja eben schon. Es braucht einfach auch Zeit. Es ist aber wichtig, dass Dankbarkeit eben auch echt empfunden wird und dass ich das nicht mechanisch mir ständig wiederhole als Affirmation.
Jetzt habe ich dir zugehört bei deinem Beispiel und habe überlegt, wie würde ich das formulieren? Und ich glaube, für mich wäre der Weg sowas wie: Ich wünsche mir so sehr, ich könnte Dankbarkeit spüren. Da merke ich so, da geht was auf in mir innen drin. Und wenn ich sage, ich sollte jetzt mal dankbar sein, da geht eher was zu. Also ich habe so das Gleiche wie du, dass ich dann eher das Gefühl habe, da kommt Druck von außen. Und wenn ich mir wünsche, Dankbarkeit zu empfinden, ja, mal gucken, ob sie dann kommt. Aber irgendwie ist das Türchen dann auf.
Genau. Aber wenn ich zum Beispiel bei diesem Satz eben auch merke, dass das Gefühl ein ganz anderes ist wie Traurigkeit oder Frust, ja, dann ist das auch ein Fortschritt, so komisch das klingt. Ja, es geht darum, dabei zu bleiben und diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Das hatten wir ja auch eben schon, aber an dieser Stelle finde ich es auch nochmal wichtig zu sagen. Und in dieser Abfolge Denken, Fühlen, Handeln ist es auch nochmal wichtig, vielleicht Handlungen dazu zu packen, die praktische Übungen vielleicht, die zu diesen Affirmationen sich gesellen können, sodass ich irgendwie auch dann damit auch in die Übung komme. Und da gibt es ja so das ein oder andere, wie ich im Kleinen anfangen kann.
Was denn zum Beispiel?
Zum Beispiel, dass ich ein Dankbarkeitstagebuch führe. Also, dass ich 3 Dinge täglich hineinschreibe, für die ich dankbar bin. Ich habe neulich einen Film gesehen, da hatten die so ein großes Glas auf dem Tisch stehen und dann haben die jeden Tag als Paar einen Zettel geschrieben, haben den gefaltet und in dieses Glas gepackt. Und dann sah man so im Laufe des Films, wie dieses Glas sich immer mehr mit sozusagen Dankbarkeit füllte. Das fand ich irgendwie auch visuell ganz schön, sich das so darzustellen.
Total süß. Und auch wenn man jetzt keinen Partner hat, kann man Freunde fragen, ob die einen Zettel reinwerfen. Und wenn man mal einen richtigen Schrotttag hat, fischt man sich einen Zettel raus und kann sich fragen, ist das auch in meinem Leben? Von wem ist dieser Zettel?
Ja, das fand ich wirklich eine schöne Idee. Und das weiß sicherlich ja auch jeder, so Techniken erlernen wie Achtsamkeitsübungen durch Meditation, durch Yoga, durch Atemübungen, weil die helfen mir ja auch wieder im Moment zu leben und Dankbarkeit für kleine alltägliche Dinge zu empfinden. Und das Gute daran ist, dass sich ja auch da der Stresslevel mindert. Und apropos Stresslevel mindern, da hilft mir natürlich auch körperliche Bewegung. Auch die kann ich tun, um meine Stimmung zu verbessern und damit letztendlich auch das Gefühl von Dankbarkeit in mir zu fördern. Rituale, auch was Schönes. Ich kann abends mit dir oder mit wem auch immer, mit meinem Partner, mit meiner Freundin am Tisch sitzen und mir kurz überlegen, für was war ich eigentlich heute dankbar und das mit dir austauschen oder das auch mit dir teilen. Das mag vielleicht im ersten Moment ein bisschen seltsam sich anfühlen, aber wenn man das übt, kann das auch ein schönes Ritual werden.
Ja, und du hast eben die Kette erklärt, Denken, Fühlen, Handeln. Und dann würde man das halt rückwärts machen, ne? Also genau. Handeln, wahrscheinlich noch mit Denken dabei, weil es am Anfang noch ein bisschen gestelzt ist. Und wann man es genau fühlt, kann man nicht vorhersagen.
Nee, das ist das Spannende, sich darauf einzulassen, dass, dass der Weg unter meinen Füßen tatsächlich wachsen wird. Mhm. Ich kann Dankbarkeit mit anderen teilen. Also ich kann Briefe an jemanden schreiben. Ich kann die Wertschätzung meiner Familie oder meinen Freunden mitteilen. Und das haben wir tatsächlich in der Praxiszeit immer mal wieder erlebt, dass Paare uns Briefe geschrieben haben, auch wenn das mit dem Kinderwunsch nicht geklappt hat, und sagen, der Weg war für uns so wichtig. Wir haben uns anders kennengelernt. Wir haben Ressourcen in uns festgestellt, wie Mut, wie Durchhaltevermögen, wie immer wieder praktisch neu aufstehen, wie über andere Alternativen in meinem Leben nachzudenken. Das ist ja auch ganz wichtig, sich zu fragen, ja, was mache ich denn, wenn der Kinderwunsch jetzt zum Beispiel nicht klappt? Was für Möglichkeiten habe ich denn da? Und da ist es für viele gewesen, dass sie eine berufliche Orientierung nochmal neu aufgestellt haben für sich. Andere sind auf eine große Reise gegangen. Andere sagen wieder, ich habe mir jetzt ein tolles Hobby zugelegt, mit dem ich glücklich und zufrieden bin. Das ist eben auch etwas, was ich sehr schön finde, wenn diese Dankbarkeit eben auch geteilt wird oder auch ehrenamtlich arbeite. Wenn ich ehrenamtlich arbeite, helfe ich und erfahre eben auch Dankbarkeit. Also auch durch die Spiegelung kann ich es fühlen.
Ja. Und in deiner Zeit als Ärztin im Kinderwunschzentrum hast du ja viele Menschen behandelt und die kommen ja dann zum Arzt, weil sie wissen wollen, was sollen wir jetzt medizinisch tun. Und manchmal hast du aber vielleicht gemerkt, oh, diesen zwei oder dieser Person geht es besonders schlecht, die ist pessimistisch und ganz misserfolgsorientiert. Hast du es dann angesprochen oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, das habe ich schon angesprochen, dass es schon auch zur Verschlimmerung der eigenen Situation beiträgt, wenn man diese Sichtweise beibehält und auch dann fragend mich an die Patientin oder an den Patienten oder an das Paar gewandt, wie könnte es denn aussehen, dass sie Erleichterung bekommen, ja? Also dass sie von diesem Fokus vielleicht wegkommen. Ne? Also das ist ja auch verdammt schwer. Ne? Das ist so, der denkt ja nicht an den Kinderwunsch und es muss ja jetzt alles klappen. Das ist ja der berühmte rosarote Elefant. Aber dass man sich gemeinsam eher durch Fragen, ja, in die Antworten hinein, wie Rilke das ja mal so schön formuliert hat in seinem Gedicht Geduld, wie sich das vielleicht in dem Leben dieses Paares langsam anders gestalten könnte.
Ja, und du hättest nicht zu den Leuten gesagt, sie müssen mal was an ihrem Stress machen.
Rosa-roter Elefant.
Ja, nicht. Ja, ja.
Das führt ja zum Blutdruck,
ja, der also hochgeht. Ne? Da kriegt man mehr Stress, ne? Wenn einem jemand sagt, das ist dieser Metastress, wenn einem jemand sagt, sie müssen doch jetzt mal positiver sein und das geht so nicht. Das erhöht ja genau den Druck, unter dem die Leute sowieso schon sind. Wie haben die Menschen denn reagiert, wenn du die sowas gefragt hast, wie was könnte ihnen über mal Erleichterung bringen in kleinen Schritten? Wie wurde das aufgenommen?
Ja, ganz häufig erstmal Stille. Ne? Also ich muss mich da ja auch sortieren. Und ja, dann kamen tatsächlich immer mal wieder so Ressourcen. Also ich glaube, man muss die Tür dafür öffnen. Und das ist ein total schwerer Akt, das für sich selber zu tun, weil ich muss ja dann tatsächlich in eine bewusste Entscheidung treten, es jetzt anders zu machen. Also diesen Fokus wegzunehmen von, ich möchte jetzt unbedingt ein Kind, ja, und das in meinem Leben ganz hoch zu hängen. Und damit verbaue ich mir ja auch letztendlich alle kleinen anderen schönen Dinge, die in mein Leben kommen werden, weil dieser Fokus mich tatsächlich so besetzt. Ja, und tatsächlich auch jeder hat da so seine eigene Lösung, wie er diese Dinge oder schöne Erlebnisse wieder so sehr in sein Leben holen kann. Aber ganz viele haben dafür erstmal überhaupt keinen Blick oder haben es vielleicht sogar schon fast verlernt durch diesen wahnsinnigen Stress in dieser Kinderwunschzeit.
Ja, und leider ist es ja so, auch wenn die Leute das alles toll und richtig machen, ist es keine direkte Einflussnahme auf die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Also die Logik ist ja nicht, kümmern Sie sich jetzt mal ein bisschen besser um Ihre Dankbarkeit, dann haben wir hier auch medizinisch eine höhere Erfolgschance, sondern leider getrennt voneinander. Ich biete Ihnen eine medizinische Behandlung an und gleichzeitig möchte ich Sie ermutigen zu gucken, wie die Lebensqualität ist, jetzt mal voll technisch ausgedrückt, ne? So. Ja. Und waren auch mal Leute irritiert?
Ja, klar. Weil die kommen ja mit einer anderen Anspruchshaltung. Nach dem Motto, jetzt bin ich hier, ne? Ich gebe alles, Sie geben jetzt auch alles. Aber dieses Anerkennen, dass eben dieser Moment des Schwangerwerdens, ja, wir haben es immer so genannt, tatsächlich nach wie vor Magic ist. Mhm. Ja. Das ist auch echt schwer. Also das so für sich zu erleben oder auch da, ja, im wahrsten Sinne des Wortes demütig zu werden, das ist wirklich erst einmal schwer auszuhalten, weil ich kann alles in meinem Leben gestalten, ich kann alles in die Hand nehmen, kann alles kontrollieren, ja, oder vieles kontrollieren und genau das eben nicht, obwohl ich doch alles dafür tun möchte und tue, ne? Und viele Menschen sich ja dann auch schon sehr darauf konzentrieren, alles richtig zu machen, also einen gesunden Lebenswandel zu führen oder auch genau darauf zu gucken, dass der andere das jetzt auch unbedingt zu tun hat. Ne? Und das ist ja auch etwas, was wahnsinnig auch wieder Stress reinbringt. Ne? Anstelle zu sagen, hallo, ich weiß, wie schwer das ist. Also auch sagen, wo ist eigentlich auch mein Genuss noch in meinem Leben, ja, während dieser Kinderwunschzeit? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Moment.
Ja. Ja, und die Leute haben eben schon einiges hinter sich, wenn dann der Schritt in die medizinische Kinderwunschbehandlung kommt. Die haben Zyklus getrackt, Ovulationstests gemacht. Und am Beginn der Kinderwunschbehandlung treffen da ja so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Nämlich am ersten Tag im Kinderwunschzentrum erstmal so die grundsätzliche Aussicht von, es gibt eine Auswahl an Methoden und die Wahrscheinlichkeit, dass die Methoden helfen können, ist erstmal gut. Gleichzeitig ist es aber so, man weiß ja nicht, in welcher Gruppe man ist. Das findet man ja erst raus, während man durch die Behandlung durchgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen ganz unterschiedlich am Beginn der Kinderwunschbehandlung im Zentrum sich fühlen. Manche vielleicht super positiv und hoffnungsvoll, andere vielleicht erschöpft. Das war bestimmt das ganze Spektrum. Oder würdest du sagen, da gab es eine überwiegende Gruppe?
Nein, ich habe wirklich alles erlebt. Und das, was du gesagt hattest gerade, dass wir als Behandelnde oder als Team einer Kinderwunschpraxis durchaus erst einmal zu würdigen haben, das, was alles schon unternommen worden ist oder was auch ein Paar bereits schon erlitten hat, ständig schon dieses Wechselbad von Hoffnung und Enttäuschung. Das bekommen die ja nicht erst bei uns, sondern da kommen die ja schon mit dieser Geschichte zu uns und das ist erst einmal auch zu würdigen. Und dann gibt es Menschen, die sind eben darauf sehr fokussiert und es gibt Menschen, die gleich schon mit diesem Perspektivwechsel kommen, ja, und wenn es nicht klappt, dann ist es für uns auch in Ordnung. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass diese Leute, die einfach auch noch andere Perspektiven für sich auftun können, deswegen finde ich das immer so wichtig und deswegen habe ich das auch in jedem Erstgespräch auch gefragt, was tun sie, wenn das eben nicht klappt, dass die entspannter auch durch die Kinderwunschzeit gehen, weil die sich nicht so ausgeliefert fühlen.
Ja, und gab es da viele Paare oder Personen, die erstmal keine Antwort hatten im Erstgespräch auf diese Frage?
Ja, die gab es. Also es gab durchaus auch Paare, die mir dann gesagt haben, ich habe aber keine Alternative. Was ist für mich unvorstellbar, dass wir keine Kinder kriegen sollten? Und dann ist es gut, sich für die Frage zu öffnen.
Ja, ja, und es ist ja so, dass es verschiedene Wege der Familienwerdung gibt. Ich habe mich schon geoutet als große Werbungmacherin eigentlich auch für Pflegeelternschaft, weil es mir immer wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass in der Adoption ist es so, 5 Elternpaare bewerben sich, um ein Kind zu adoptieren. Und bei den Pflegekindern ist es so, da sind 5 Kinder, die gerne in eine Pflegefamilie gehen würden und nur ein Elternpaar, was sich bewirbt. Und da gibt's ganz viele Vorurteile und Annahmen, die nicht stimmen, zum Beispiel sowas wie, die Kinder werden immer wieder weggenommen. Ne? Kinder können auch in eine Pflegeelternschaft kommen, weil ein Jugendamt festgestellt hat, dass die Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit in der Herkunftsfamilie auf absehbare Zeit oder wahrscheinlich nie wieder eintreten wird. Und unser Staat funktioniert ja nicht so, dass er diesen Menschen ihre Kinder wegnimmt und veradoptiert. Und ich glaube, für Menschen, die sagen, also ohne Kinder zu leben, können wir uns gar nicht vorstellen. Da finde ich es schon sinnvoll, mal Kontakt zum örtlichen Jugendamt aufzunehmen. Man kann jetzt nicht einen Pflegeeltern-Bewerbungsprozess und eine intensive Kinderwunschbehandlung gleichzeitig machen, aber da zumindest mal zu wissen, wann ist der Infoabend, welche Nummer kann ich anrufen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Perspektive. Und dann weiß man schon mal, dort könnte ein Weg lang gehen. Also haben Menschen dir mal von sowas berichtet, wenn sie bei dir in der Behandlung waren?
Ja, selbstverständlich. Oder auch, wenn Paare letztendlich sich so langsam von der Therapie bei uns verabschieden, habe ich das auch aktiv angesprochen.
Ja.
Aber auch schon tatsächlich das erste Mal beim Erstgespräch, weil es muss ja nicht für jeden passend sein, in ein Kinderwunschzentrum zu gehen. Es kann ja auch sein, dass ich dorthin gehe, mich informiere und dann tatsächlich am Ende sage, herzlichen Dank. Ne? Sie haben mich aufgeklärt und haben für meine Transparenz gesorgt. Aber das ist nicht mein Weg. Wir gehen von vornherein jetzt den Schritt vielleicht dahingehend, dass wir uns um ein Pflegekind bemühen. Das ist genauso gut. Letztendlich sind wir in so einer Praxis lediglich BegleiterInnen für Entscheidungen, die die Paare fällen.
Ja.
Völlig wertfrei.
Ja, und nicht Babymacher. Also
nein.
In Deutschland schreibt das ja auch keine Klinik auf ihre Webseite. Aber wenn man so ein bisschen im Ausland mal guckt und sich da so Webseiten anguckt, da habe ich manchmal das Gefühl, in der Bildsprache, die da verwendet wird und manchmal auch in der expliziten Sprache, ist es dann schon eher die Babymacher. Das finde ich nicht okay. Und so wie du die Haltung jetzt beschrieben hast, das ist leider nicht das, was man sich, ich sag jetzt mal, als Kunde oder als jemand, der da hinkommt und Patient, ne, als Hilfeanfrage, der würde sich natürlich wünschen zu sagen, wählen Sie hier die medizinische Behandlung aus und dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit mehr als 99%. So ist es leider nicht.
Nein. Aber wenn man darüber offen redet oder auch wenn man da ganz authentisch bei sich selbst bleibt, also ich als Behandelnder in dem Fall, da passiert schnell eine gute, tragbare Beziehung. Und die Menschen können das dann verstehen und wissen aber auch, dass wir alles tun, ja, und dass jeder bereit ist, alles dafür zu geben, gute Arbeit zu leisten, reflektiert zu sein mit seinen Ergebnissen in der Praxis, aber dass wir es eben nicht machen können. Und das ist, ja, es ist eben auch das, was mich an diesem Beruf, ich hatte eben schon mal dieses Wort benutzt und das ist für mich aber auch etwas, was ich sehr gelebt habe, was mich sehr demütig gemacht hat.
Ja, und du hast ja den Beruf auch sehr lange gemacht und in dieser Zeit sind ja zum Beispiel neue Medikamente ins Behandlungsrepertoire gekommen, ein paar neue Methoden, die auch wirklich wirksam sind, sind auch entstanden. Leider sind auch viele immer mal ausprobiert worden, die letztendlich ihre Wirksamkeit nicht zeigen konnten. Aber wie hast du das wahrgenommen über deine berufliche Laufbahn? Ist es mit mehr, ich sag mal, medizinischen Möglichkeiten für die Menschen emotional anders geworden oder ist es für die Patienten emotional eigentlich gleich geblieben?
Das finde ich wirklich eine schwierige Frage, weil Patienten wollen ja alles für sich ausschöpfen.
Ja. Ja,
alles, was möglich ist, alles, was sie irgendwo vielleicht gelesen haben, als Verzweiflung auch völlig nachvollziehbar, diesen Heim zu nehmen. Und da haben wir es uns schon auch als Aufgabe gestellt, zu sagen, das oder das, was Sie da vielleicht gerade gelesen haben, das ist jetzt nicht etwas, was Erfolg verspricht oder nicht evident-based, wie es Neudeutsch heißt. Wir raten Ihnen, das nicht zu tun, sondern es geht vielleicht auch eher darum, wirklich gute, solide Medizin zu machen, mit dem Blick natürlich auf das Neue, was kommt, aber das dann eben auch, finde ich, mit einem guten Background zu vertreten und an der Stelle eher die Patienten emotional zu stützen und genau das aber auch zum Thema zu machen, nach dem Motto, wenn sie dieses oder jenes noch mit dazu packen, wird es ihnen nicht nützen. Also am Ende hat immer der Recht, der hilft. Das kann ich natürlich auch nicht vorhersehen. Ne? Aber da auch ganz ehrlich zu sein. Ne?
Ja.
Und wenn ein Paar sagt, ich möchte das oder jenes jetzt aber doch unbedingt gerne, dann vielleicht auch zu sagen, nein, wir tun es aus Überzeugung nicht, aber es steht ihnen frei, sich das vielleicht auch an anderer Stelle dann zu holen. Also auch da mit sich selbst authentisch zu bleiben. Aber wenn man das auch so transportiert, werden die Menschen bei dir bleiben.
Ja. Und ich finde, ich bin ja als Psychotherapeutin ausgebildet. Ich hatte ja immer die Situation, dass in meinen Behandlungen die Leute kamen und ich hatte immer 50 Minuten Zeit und immer erstmal nur eine Person, die da sitzt und den Auftrag, ich soll mich um Fühlen, Denken und Handeln kümmern. Und jetzt bei dir ist es ja so, die Menschen kommen mit einer medizinischen Anfrage und es gibt aber diese ganz wichtige emotionale, persönliche Ebene. Und dann, wenn ich dir jetzt so zugehört habe, musst du immer mal gucken, okay, sind wir jetzt hier noch auf einer medizinischen Ebene, wo es darum geht, was machen wir als nächstes oder müssen wir jetzt da kurz mal die Pause-Taste drücken und über die menschliche, emotionale Ebene sprechen, weil wir sonst hier Sachen durcheinander werfen.
Aber das ist ja nicht zu trennen. Der Mensch sitzt da immer im Ganzen vor dir.
Ja.
Und ja, also Ärzte, die sich mit psychosomatischer oder eben auch mit personaler Medizin beschäftigen, die machen es uns vor. Dieser Mensch sitzt ja nicht nur mit Emotionen und Logos vor dir und auf der anderen Seite ist der Körper, sondern die sitzen immer ganz vor dir. Und es ist immer sehr feinfühlig zu beobachten, was gerade mehr so rauskommt und was gerade auch mehr gebraucht wird. Ich denke, das kannst du nicht trennen.
Ja.
Ich habe jetzt natürlich mehr Zeit, aus der psychotherapeutischen Ebene zu gucken. Und da tatsächlich ausschließlich emotionale Unterstützung zu geben. Und brauche ja jetzt nicht mehr medizinisch irgendwie zu handeln. Aber auch während dieser Zeit in der Kinderwunschpraxis sitzt da immer ein ganzer Mensch vor dir. Mit allem, was ihn ausmacht.
Ja, und mit jetzt mehr Zeit meinst du, jetzt praktizierst du ja psychotherapeutisch, da hast du auch diese 50 Minuten, ne? Und das im Vergleich zu vorher medizinisch. Und du hast ja gerade erklärt, die Menschen sitzen da immer als Ganzes und die ärztliche Person versucht dann zu schauen, haben wir jetzt gerade hier ein emotionales Thema oder können wir jetzt fortfahren in der Auswahl medizinischer Schritte? Und dann hast du ja auch dann emotionale Dinge angesprochen. Hilft das, wenn Patienten das auch machen? Also wenn die zum Beispiel zum Termin reinkommen und sagen, ich hatte große Schwierigkeiten, mich vorzubereiten, weil ich super viel Angst habe, dass es nicht klappt. Ist es eher hilfreich oder verschwendet das Zeit in der Behandlung?
Nein, gar nicht. Also ich finde es gut, wenn Menschen kommen, die ihre Sorgen und Ängste mir mitteilen. Wir hatten ja eben auch schon mal das Thema, so negative Emotionen tatsächlich Raum zu geben oder auch zuzulassen. Und dann kann ich sie da ja auch besser abholen. Und dann ist es gut, vielleicht auch mal eine Pause zu machen oder sich einzugestehen, jetzt in diesem Moment, wo ich gerade stehe, kann ich das gerade nicht auf mich laden. Und finde das gut, wenn man das wahrnimmt überhaupt als Patientin, als Patient.
Ja, und jetzt in diesem Moment kann bedeuten, ich gehe noch mal eine Runde um den Block, weil ich bin hier hingehetzt und in einer Viertelstunde geht's vielleicht. Oder jetzt in diesem Moment kann heißen, in diesem Monat oder in diesem Quartal. Das guckt man dann, ne?
Ganz genau. Der Moment ist nicht klar, wie lange der dauert. Ja. Das weiß ich dann erst aus der Retrospektive vielleicht.
Ja. Und gibt es denn auch Dinge, die für positives Denken oder Dankbarkeit total hinderlich sind?
Ja, die gibt es sicherlich. Da gibt es bestimmte Verhaltensweisen und Denkmuster, die gar nicht von Vorteil sind. Zum Beispiel sich selbst Vorwürfe zu machen. Mhm. Sich selbst die Schuld für die Schwierigkeiten beim Kinderwunsch zu geben. Das führt natürlich auch zur Erhöhung des emotionalen Stresses und zum negativen Selbstbild. Und wenn ich dann übermäßigen Konsum von negativen Erfahrungsberichten oder pessimistischen Artikeln bei Social Media oder auf irgendwelchen Online-Plattformen finde, wird das gegebenenfalls auch Ängste und Sorgen verstärken. Und da ist es besser, zum Beispiel Informationsquellen sich auszusuchen, die sich eher auf eine positive oder unterstützende Gemeinschaft konzentrieren, so wie eure Plattform das zum Beispiel ist. Ja, die Möglichkeit geben, einmal eine professionelle Begleitung zu bieten, aber auch auf der anderen Seite Gleichgesinnte zu treffen, mit denen ich mich austauschen kann und gleichzeitig eine Wissensvermittlung bekomme. Das wird mich viel mehr aufbauen und wird mir auf der einen Seite mehr Durchblick, aber auch eben Trost und Solidarität geben. Ja, ich mag jetzt nicht den drohmedizinischen Finger ausfahren, aber so medizinische oder Lifestyle-Faktoren zu ignorieren, ist sicherlich auch nicht gut, wenn es gelingen soll. Sprich, ich meine jetzt so das übliche Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum oder schlechte Ernährungsweise, die ich dann in einen gesunden Lebensstil vielleicht so sukzessive umwandeln kann, wenn ich mich zurückziehe. Fühle ich mich auch komplett allein und einsam und unverstanden. Ist sicherlich besser, sich dann, sofern ich es kann, schrittweise mich wieder zu öffnen oder zu jemandem zu gehen und zu sagen, heute fühle ich mich ganz schrecklich, hast du mal einen Moment Zeit für mich, ne? Und jemand die Tür für dich aufmacht und dir einen Tee hinstellt oder so.
Ja, genau. Und natürlich gibt es Situationen, wo vielleicht im Umfeld jetzt, keine Ahnung, die drei Cousinen, die man hat, sind alle schwanger. Die Freundinnen sind, alle haben schon Kinder, keine Ahnung, ne? Also ich sehe das schon auch, dass manchmal Menschen da in eine Situation kommen, wo wie ich es eben gesagt habe, ihr Garten echt völlig mit Unkraut überwuchert ist und sie da in der Ecke stehen und denken, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehen soll. Und das ist natürlich dann viel Arbeit und erfordert auch Kreativität, dann zu überlegen, okay, mein Hobbychor, wo ich immer gerne hingegangen bin, ich gehe nicht mehr gerne hin, weil die soziale Situation ist so und so. Was mache ich jetzt? Und dann zu gucken, okay, mache ich vielleicht Gesangseinzelunterricht, wo ich mit jemandem, der sich nur um mich kümmert, an etwas arbeite, was mir Freude macht. Ne? Also ich möchte das nicht als zu einfach darstellen, so wie ich jetzt kurz mal schnell mir ein Beispiel überlegen kann, wenn ich emotional belastet bin, dann fällt mir erstmal nichts ein. Und du hast jetzt gerade zum Beispiel erwähnt, wenn man bei sich bemerkt, oh, ich mache mir selbst Vorwürfe, das ist gar nicht hilfreich. Und vielleicht kann mir meine Freundin mit einem Gespräch helfen, aber wie kann ich denn entscheiden, wo der Punkt ist, wo ich es vielleicht alleine nicht mehr schaffe und so eine Beratungsperson in der Beratungsstelle für mich hilfreich sein kann? Wie merke ich das?
Ja, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich wirklich anhaltend traurig und depressiv bin, also dass ich dauerhaft niedergeschlagen bin über Wochen und Monate, dass ich so Hoffnungslosigkeit und Leere in mir verspüre, dass ich vielleicht überhaupt nicht mehr schlafen kann oder ständig schlafen muss, dass ich kein Interesse mehr an den Aktivitäten habe, ne? Also die mir sonst so Freude gemacht haben. Wenn ich doll Ängste entwickle, also überwältigende Sorgen, die den Alltag stark beeinträchtigen oder vielleicht auch intensive Angstgefühle entwickle mit so körperlichen Symptomen wie Herzklopfen, Atemnot, Schwindel. Ja, und eben, wie ich das eben auch schon gesagt habe, wenn ich mich absolut zurückziehe von meinen Freunden, von meiner Familie oder von anderen sozialen Aktivitäten und wenn ich unter Menschen bin und ich in mir so diese Leere spüre und fünf Leute sind um mich rum, aber ich fühle mich absolut einsam.
Mhm. Ja, und du hast jetzt gesagt, Wochen und Monate, man kann ruhig, wenn man das 2 Wochen hat, mal so eine Beratungsstelle kontaktieren und sich da einen Termin ausmachen. Die Kolleginnen da würden niemals sagen, sie haben ja viel zu kurz gelitten, warum kommen sie jetzt? Sondern die würden sagen, was würden die sagen?
Die würden sagen, ja gut, dass sie das wahrnehmen. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam, wie sie sich da selbst stützen können. Also tragend in die Selbstverantwortung zu gehen, sozusagen wieder.
Ja, und was ich dann ganz wichtig finde, jetzt nochmal zurück zum Thema Dankbarkeit. Ganz simpel wäre jetzt zu sagen, super, man kann dankbar sein für die Hilfe, die einem angeboten wird. Aber ich würde immer sagen, es ist auch wichtig, dankbar an sich selber zu sein, dass man den Mut gefasst hat, diesen Schritt zu gehen. Und das kann dann schon der erste Schritt raus aus der Spirale sein, wo man schon mal erkennt, okay, super, dass ich diese Anstrengung gemacht habe, dass ich das geschafft habe. Das habe ich hingekriegt, ich habe was hingekriegt. Und eigentlich ist der Kreislauf dann durchbrochen, wenn man diese Kleinigkeit wertschätzen kann.
Ja, das gibt mir ja auch ein gutes Gefühl, wenn ich merke, ich komme auch da wieder raus oder ich kann dankbar sein. Und Dankbarkeit hat natürlich viele schöne Folgemomente, wenn ich sie spüren kann. Und deswegen ist es auch in schwierigen Lebenssituationen sicherlich auch wichtig, die zu fühlen. Wenn ich es jetzt mal so aus den emotionalen Dimensionen vielleicht betrachte, bringt mir das ja auch, wenn ich Dankbarkeit spüre, wieder Freude, Zufriedenheit und Hoffnung. Und wenn es sogar weitergeht und ich das für mich anerkenne, dann ist diese emotionale Anerkennung ja auch etwas, was mich zu einem ganz tiefen Gefühl führt. Und das relativiert ja auch vielleicht das ein oder andere so in meinem Leben oder auch mein Ich-Sein sozusagen.
Ja, und wenn wir so sprechen, also für mich verstärkt sich immer mehr dieses Bild von dem zarten Pflänzchen, ne? Und so ein bisschen gerade ist mir noch eingefallen, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ne? Also du hast am Anfang halt kultivieren gesagt und das ist etwas, wo man sich mit Geduld, mit Energie und mit Offenheit etwas zuwendet, wo man sagt, dieses Kleine kann wachsen. Und ich bin ja Verhaltenstherapeutin. Ich bin wirklich ganz, ganz, ganz tief davon überzeugt, wenn man übt, wird man auch besser. Und das ist anders als bei der medizinischen Kinderwunschbehandlung. Da gibt es einen großen Bereich, der ist nicht beeinflussbar. Und dieser Bereich hier, über den wir gesprochen haben, es geht nicht unbedingt schneller, wenn man mehr Druck drauf macht, wahrscheinlich sogar langsamer. Aber wenn man dran arbeitet, wird es vorangehen.
Genau, und dann ist es gut, sich dazu selbst einzuladen, ja, und sich da auch keinen Druck zu machen und zu sagen, alles, wie ich es gerade hinbekomme, wann ich übe, wie lange ich übe an der Stelle, alles ist okay, alles ist willkommen. Und das tatsächlich so zu tun, wie mein innerer Impuls ist.
Mhm. Ja, und vielleicht ist für die ein oder andere Hörerin oder Hörer jetzt, sich die Zeit zu nehmen, unser Gespräch sich anzuhören, kann Schritt eins sein. Und ich würde alle ermutigen, sich zu überlegen, womit sie morgen anfangen. Und egal, ob es noch so klein ist, wenn als erster Gedanke kommt, ich habe keine Zeit oder keine Kraft, hey, 2 oder 5 Minuten sind ausreichend, um in so ein Glas einen Zettel reinzuwerfen. Das kann man schaffen. Und mit so einer Kleinigkeit kann man anfangen und die kann dann wachsen. Hättest du auch noch eine Idee, womit es morgen losgehen kann?
Ich habe tatsächlich manchmal so 3 oder 4 kleine Centstücke in der Tasche, in der linken Tasche. Und dann gehe ich durch den Tag sozusagen. Und wenn ich irgendwas Schönes sehe, um mich auch wirklich selber daran zu erinnern, weil ich habe ja nicht immer das Tagebuch dabei oder auch nicht jeden Tag, oft gehe ich eigentlich mit dem Glas durch die Gegend. Ja. Dann nehme ich mir ein Stück und packe es in die andere Hosentasche, auf die rechte Seite. Und wenn dann auf der linken Seite die 3 Stücke nicht mehr sind, können auch kleine Steine sein oder Erbsen, was auch immer. Mhm. Da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten, die ich mir dann dazu suche, dann kann ich mich freuen. Dann Und wenn nur 1 auf der rechten Seite ist, dann ist das auch gut.
Und erinnerst du dich dann abends immer noch mal dran, was es war? Oder vergisst du es auch manchmal und denkst dann, oh, ich hatte 3 Sachen, was war es denn nochmal?
So das berühmte Knoten im Taschentuch, ne? Doch, ich kann mich dran erinnern.
Mhm. Ja, okay, cool. Ja, in schwierigen Lebenssituationen ist es nicht leicht, auch positive Dinge zu sehen. Die gehen oft unter oder erscheinen weniger bedeutend im Vergleich zu den großen Dingen, die schwierig sind oder nicht klappen. Trotzdem immer wieder auch zu schauen, was es Positives im eigenen Leben gibt, hilft, mental stärker durch die schwierigen Situationen zu kommen. Vielen Dank, liebe Ina, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Den Link findet ihr ebenfalls in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.